SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, guten Morgen. Nach dem schweren Zugunglück in Südspanien bemühen sich die Behörden, die mindestens 40 Todesopfer schnell zu identifizieren. Darunter sollen auch Deutsche sein. Aus Madrid berichtet Franka Welz.
Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es auf Anfrage, so wörtlich, leider müssen wir davon ausgehen, dass sich auch deutsche Staatsbürger unter den Betroffenen befinden. Über die Anzahl gäbe es derzeit noch keine verlässlichen Angaben. Man stehe aber im engen Austausch mit den Behörden, um Aufklärung zu betreiben. Die Untersuchung des Zugunglücks deutet laut dem spanischen Verkehrsminister Puente auf einen Bruch eines Gleisabschnitts hin. Dies könnte allerdings Ursache oder Folge der Entgleisung des ersten Hochgeschwindigkeitszugs sein, die zu dem folgenschweren Unglück führte, so Puente. Die Wiederaufnahme des Zugverkehrs zwischen Madrid und Andalusien verzögere sich zudem voraussichtlich bis Anfang Februar.
Dänemark und Grönland schlagen eine gemeinsame NATO-Mission für die Arktis vor. Das haben dänische und grönländische Vertreter mit NATO-Generalsekretär Rutte besprochen. Laut Rutte will die NATO weiter eng mit Dänemark und Grönland zusammenarbeiten. Bei dem Treffen sei es unter anderem darum gegangen, wie Dänemark mehr in die gemeinsame Sicherheit in der arktischen Region investieren könnte. Hintergrund sind die Pläne von US-Präsident Trump, Grönland zu annektieren. Wer sich zum Beispiel wegen einer Erkältung krankschreiben lassen will, kann das im Moment auch telefonisch, ohne zum Arzt zu gehen. Bundesgesundheitsministerin Wagen will die Regelungen zur telefonischen Krankschreibung jetzt überprüfen lassen. Das hat die CDU-Politikerin in einem Interview mit dem Tagesspiegel angekündigt. Aus der Nachrichtenredaktion berichtet Sven Kuhnen.
Die Regierungsparteien hätten sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, Missbrauch bei der Krankschreibung auszuschließen, so die Gesundheitsministerin. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte zuvor die Zahl von durchschnittlich 14,5 Krankheitstagen pro Arbeitnehmer und Jahr als zu hoch kritisiert. Aus seiner Sicht macht es ein bloßer Anruf beim Arzt zu leicht, eine Krankschreibung zu erhalten. Merz hat nach eigenen Angaben für seine Kritik sehr viel Zustimmung bekommen. Auch Ärzte würden sagen, dass sie am Telefon gar nicht beurteilen könnten, wie krank Patienten wirklich sind.
Die geplante Rückkehr zur E-Auto-Prämie stößt auf ein geteiltes Echo. Die Bundesregierung will den Kauf von neuen Elektrofahrzeugen in Zukunft mit bis zu 6.000 Euro fördern. Umweltorganisationen kritisieren vor allem, dass auch Plug-in-Hybride und große SUVs dazu zählen sollen. Wichtiger seien aber Prämien für kleine E-Autos, die sich viele Menschen leisten könnten, fordern Greenpeace und der NABU. Die IG Metall begrüßt die geplante E-Auto-Prämie grundsätzlich, spricht sich aber dafür aus, dass sie nicht nur für Neuwagen, sondern auch für Gebrauchte gelten soll. Das findet auch der ADAC. Damit man sich ein E-Auto zulegen kann, braucht man natürlich erstmal einen Führerschein. Die Anmeldezahlen an den rheinland-pfälzischen Fahrschulen gehen zurzeit deutlich zurück. Grund dürfte die Ankündigung von Bundesverkehrsminister Schnieder sein, die Kosten für Führerscheine zu senken. SWR-Reporter Johannes Zinsmeister über die Auswirkungen.
Die Fahrschule Hahn und Fox in Zweibrücken beispielsweise hat mir gesagt, dass sich die Anmeldungen im Vergleich zum Vorjahr teilweise halbiert haben. Offenbar hoffen die Fahrschüler eben auf die angekündigten günstigeren Preise. Daraus wird aber wohl nichts, sagen die Fahrschulen. Die gehen nämlich nicht von sinkenden Preisen aus. Der Reformvorschlag des Verkehrsministers sieht unter anderem weniger Fragen bei der Theorieprüfung und weniger Sonderfahrten bei Nacht oder auf der Autobahn vor. Außerdem sollen mehr Fahrten mit dem Fahrsimulator gemacht werden. Diese Vorschläge würden aber nicht die Kosten senken, sagen die Fahrschulen.
Der italienische Modedesigner Valentino ist tot. Das hat seine Stiftung mitgeteilt. Valentino wurde 93 Jahre alt. Er galt als einer der weltweit bedeutendsten Designer der Haute Couture. Unsere Rom-Korrespondentin Lisa Weiß mit einem Nachruf.
Seine Farben waren weiß, schwarz und das ikonische Rot. Sein Markenzeichen, edelste Stoffe, oft mit Perlen und Pailletten bestickt. Ich weiß, was Frauen wollen, sagte Modeschöpfer Valentino Garavani mal in einem Interview. Sie wollen schön sein. Heute würde es für diesen Satz wohl auch Kritik geben. Für Valentino war er ein Geschäftsmodell. Der Italiener studierte Modezeichnen, arbeitete in einigen renommierten Ateliers, bevor er 1959 in Rom sein eigenes Modehaus gründete. Die Frauen, die Valentino einkleidete, waren sehr früh sehr prominent. Eine seiner ersten Kundinnen war die Schauspielerin Liz Taylor. Später kamen Gina Lollobrigida oder Audrey Hepburn dazu. Doch die wichtigste Frau in seinem Leben, sagte Valentino immer wieder, das sei Jackie Kennedy gewesen. Sie habe immer seine Kleider getragen und ihn berühmt gemacht.
Am Abend gab es Erleichterung bei den deutschen Handballern und ihren Fans. Das DHB-Team hat die Hauptrunde der Europameisterschaft in Skandinavien erreicht. Im letzten Gruppenspiel gegen Spanien mussten die Deutschen gewinnen, sonst wären sie ausgeschieden. Am Ende stand dann ein 34:32 Sieg. Damit ist Deutschland sogar Gruppenerster. Für Torwart David Späth eine echte Teamleistung.
Ich bin mega stolz auf diese Mannschaft. Ich glaube, wir haben einen Reifeprozess hingelegt, dass wir sagen, ey, es klappt nicht immer alles, aber wir haben uns nicht davon beeinflussen lassen. Natürlich waren die letzten zwei Tage schwer. Wir haben uns was anderes vorgenommen im zweiten Spiel, aber dass wir uns da so gemeinsam rausgekämpft haben, gesagt haben, egal wie das erste Spiel ausgeht, wir gehen mit vollem Elan rein und wollen diesen Sieg über Spanien erringen. Und das haben wir dann geschafft. Wir sind jetzt mega glücklich, dass wir hier als Tabellenführer zwei Punkte mitnehmen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ist es wieder verbreitet neblig. Der Nebel hält sich vor allem von der Eifel bis zum Oberrhein sowie an Donau und Bodensee hartnäckig. Sonst kommt immer öfter die Sonne raus. Die Temperaturen liegen bei maximal 0 bis 7 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Der Dry January, also einen Monat keinen Alkohol trinken im Januar. Das ist ein Trend, bei dem immer mehr Menschen auch in Deutschland mitmachen. Und wir sprechen darüber die ganze Woche hier in SWR aktuell. Die Deutschen trinken ja insgesamt deutlich weniger Alkohol als noch ihre Eltern und Großeltern. Darauf haben zum Beispiel die Brauereien längst reagiert. Das erste bekannte alkoholfreie Bier in Deutschland wurde 1972 in der DDR entwickelt. Es hieß damals Aubi für Autofahrerbier. Auf dem westdeutschen Massenmarkt gab es dann ab 1979 alkoholfreies Clausthaler. Seitdem sind etliche Sorten bei ganz vielen Brauereien hinzugekommen. Die neuesten Zahlen sind von 2024. Da wurden in Deutschland rund 5,8 Millionen Hektoliter Bier ohne Alkohol produziert. Fast 9% der gesamten Bierproduktion. Tendenz steigend. Auch die Park- und Bellheimer Brauereien aus Pirmasens und Bellheim in der Pfalz verkaufen längst mehrere alkoholfreie Sorten. Roald Pauli ist dort der Geschäftsführer. Herr Pauli, erinnern Sie sich noch an das erste alkoholfreie Bier, das Ihre Entwickler Ihnen präsentiert haben?
So aus dem Stand heraus eher nicht, weil das liegt schon Jahrzehnte zurück, weil wir auch schon sehr, sehr lange in dem Segment der alkoholfreien Biere vertreten sind. Mit Vollbieren, mit Weizenbieren als alkoholfreie Variante. Also insofern kann ich mich an die allererste Begegnung in der Tat nicht erinnern, weil es schon so lange zurückliegt.
Sie sagen so lange. Wann hat denn Ihr Unternehmen zum ersten Mal alkoholfreies Bier entwickelt und verkauft?
Das dürfte über 30 Jahre zurück sein.
Okay, also in Zeiten, wo das noch überhaupt kein Massentrend war. Mittlerweile produzieren Sie insgesamt 35 Sorten Bier und Biermischgetränke. Davon sind 7 alkoholfrei. Welche Bedeutung hat das alkoholfreie Bier mittlerweile für Ihre Brauerei?
Das ist ein unverzichtbarer Bestandteil bei uns im Sortiment. Wir verkaufen rund 10% unseres Absatzes im Segment der alkoholfreien Biere. Wir sind in allen Segmenten vertreten, auch alkoholfreie Mischgetränke, Weizenbiere, Vollbiere. Also zu jeder alkoholhaltigen Sorte haben wir in der Tat auch eine alkoholfreie Variante im Angebot.
Merken Sie auch, dass die Nachfrage danach immer größer wird und dass gleichzeitig aber viele Leute vom klassischen Bier weggehen?
Ja, wir merken schon eine Verschiebung hin zu den alkoholfreien Biere. Sagen wir, mit einem Marktanteil von 10% ist sicherlich das Segment noch nicht so ausgesprochen groß, aber es wächst fast zweistellig. Also insofern ist auch bei uns ein Trend festzustellen hin zu den alkoholfreien Biere zu Lasten der alkoholhaltigen Getränke.
Und da muss man ja sagen, bei den alkoholhaltigen Getränken ist der Trend ja rückläufig. Insgesamt ist der Bierkonsum in Deutschland in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Manche Brauereien mussten auch schließen oder wurden von Großkonzernen geschluckt. Kann denn dieser alkoholfreie Trend die Verluste beim regulären Bier, sage ich mal, kompensieren?
Nein, dafür ist das Segment zu gering. Wir sprechen von einem Marktanteil von 10%. Die gesamte Brauwirtschaft hat in 2025 bedauerlicherweise rund 6,5% Volumen verloren. Also insofern kann dann dieses Segment der alkoholfreien Biere, das stark im Aufwind ist, die Absatzverluste im alkoholhaltigen Bereich nicht kompensieren. Da ist das Segment in der Tat noch zu klein.
Gleichzeitig haben Sie ja schon vorhin gesagt, es ist ein unverzichtbarer Bestandteil Ihres Sortiments. Manche Bierliebhaber rümpfen ja bei alkoholfreiem Bier immer noch etwas die Nase und sagen, ah, das schmeckt seifig, dünn und künstlich. Früher war das sicher mal so. Was ist denn heute anders?
Ja, die Technologie hat sich weiterentwickelt. Also die Brauereien sind ja schon Jahrzehnte in diesem Segment vertreten, auch technisch vertreten. Alkoholfreie Biere sind in der Tat absolut genießbar. Der Geschmacksverlust, der hält sich absolut in Grenzen. Das ist eine echte Variante zu den alkoholhaltigen Bieren.
Wie schaffen Sie das denn bei den Park- und Bellheimer Bieren, dass der Geschmack möglichst unverändert bleibt beim alkoholfreien?
Ja, das ist die Art, wie wir dem Getränk den Alkohol entziehen. Das muss sehr, sehr schonend passieren, weil der Alkohol auch ein Geschmacksträger ist und mit dem Alkohol dann auch die Aromen aus dem Bier verschwinden. Also insofern muss man da sehr, sehr sorgsam bei der Entalkoholisierung vonstatten gehen, damit wir möglichst geringfügige Einschränkungen hinsichtlich der Qualität auch haben.
Zum Schluss noch eine ganz persönliche Frage. Herr Pauli, was trinken Sie persönlich lieber, mit oder ohne Alkohol?
Na, mit Alkohol.
Warum?
Ach, das ist vielleicht auch generationsbedingt. Ja, ich zähle eher zu den reiferen Biertrinkern. Es ist trotzdem noch ein geschmacklicher Unterschied, ein kleiner feststellbar. Also insofern, wenn ich dann Bier trinke, dann gerne eins mit Alkohol.
Roald Pauli war das, Geschäftsführer der Park- und Bellheimer Brauereien aus Rheinland-Pfalz. Morgen spreche ich in unserer Serie zum Dry January dann mit einem Suchtberater darüber, wie man mit Alkoholkranken im Familien- und Freundeskreis umgehen sollte.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die Spannung steigt schon langsam in Davos. Heute wird die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums offiziell eröffnet. Zum Start wird gleich viel politische Prominenz vor Ort sein, wie unsere Korrespondentin Katrin Hondel berichtet.
Zum Auftakt sind unter anderem Reden von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Chinas Vizepremier He Lifeng sowie am Nachmittag Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron geplant. Ein Hauptthema der Debatten im Kongresszentrum von Davos, die europäischen Reaktionen auf die geopolitischen Ambitionen von US-Präsident Donald Trump. Allen voran seine Forderung nach einer Übernahme Grönlands durch die USA und die jüngsten Drohungen, die Zölle auf Waren aus Europa wieder zu erhöhen. Im Vorfeld der Tagung hat in Davos US-Finanzminister Bessent mögliche Vergeltungszölle der europäischen Staaten als, Zitat, sehr unklug bezeichnet. Trump selbst wird am Mittwoch in Davos erwartet, dann reist auch Bundeskanzler Merz an. Insgesamt sind über 60 Staats- und Regierungschefs bei dem Treffen dabei.
In Zeiten, in denen die USA mit Zöllen drohen, sucht die EU auch neue Märkte. Am Wochenende wurde das Handelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten offiziell unterzeichnet. Nach wie vor protestieren europäische Landwirte gegen das Abkommen. Heute wollen mehrere tausend Bauern mit Traktoren am Sitz des EU-Parlaments in Straßburg demonstrieren. Unser Frankreich-Korrespondent Kai Rienecker berichtet.
An vorderster Front stehen die französischen Landwirte, die vergangene Woche schon das Parlament in Paris belagert hatten. Dazu haben sich rund 1000 italienische Landwirte angesagt. Außerdem gibt es größere Delegationen aus Belgien und Polen. Auf deutscher Seite wird nur mit einer symbolischen Abordnung vor allem aus der badischen Grenzregion gerechnet. Den protestierenden Landwirten geht es in Straßburg darum, Druck auf die Europaparlamentarier auszuüben. Das EU-Parlament will am Mittwoch darüber abstimmen, ob das bereits unterschriebene Mercosur-Abkommen noch zur Überprüfung an den Europäischen Gerichtshof überwiesen werden soll. Dadurch würde das Inkrafttreten des Abkommens zunächst einmal aufgehalten. Die Bauernvertreter befürchten das Unterlaufen von europäischen Lebensmittelstandards sowie einen zu starken Preisdruck für viele Betriebe.
Heute starten Tarifverhandlungen für Beschäftigte des öffentlichen Nahverkehrs in Baden-Württemberg. Verhandelt wird für die insgesamt 7 kommunalen Verkehrsbetriebe in Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz. Streiks könnten dann ab Anfang Februar drohen. Aus unserer Wirtschaftsredaktion berichtet Stefanie Geißler.
Im Mittelpunkt der Tarifrunde stehen höhere Zuschläge für Arbeit, die sozusagen außer der Reihe geleistet wird. Die Gewerkschaft Verdi fordert mehr Geld für Nachtarbeit, Arbeit an Wochenenden sowie für Überstunden. Aktuell liege nämlich der Stundenlohn für die bloße Überstunde, also ohne Zuschlag, unterhalb des regulären Stundenlohns. Damit sei es, so argumentiert die Gewerkschaft, billiger für die Arbeitgeber, ihre Beschäftigten mehr arbeiten zu lassen, als neues Personal einzustellen. Aus Sicht des Arbeitgeberverbands KAV hingegen sind die Forderungen zu teuer. Alle geforderten Zuschläge zusammengenommen würden ein Plus von 15% ergeben. Bereits heute liege das Durchschnittseinkommen im Fahrdienst inklusive Zuschläge bei gut 4.300 Euro brutto. Für drohende Streiks im Nahverkehr ab Februar haben die Arbeitgeber somit kein Verständnis, auch weil das Fahrplanangebot ohnehin schon an vielen Orten eingeschränkt sei, wegen der zum Teil hochverschuldeten kommunalen Kassen.
Das stank zum Himmel, hat ein Nachspiel und könnte jetzt für Knatsch in der grün-schwarzen Landesregierung sozusagen auf der Zielgeraden sorgen. Der Umweltausschuss des baden-württembergischen Landtags befasst sich heute in einer Sondersitzung mit den hohen Treibhausgasemissionen beim Chemiekonzern Solvay in Bad Wimpfen. Dabei soll es um die Rolle des grün geführten Umweltministeriums gehen. Beantragt wurde die Sitzung von der CDU-Fraktion. Einzelheiten von Knut Bauer aus unserer Redaktion Landespolitik.
Die CDU wirft Umweltministerin Walker von den Grünen monatelanges Schweigen statt Transparenz vor und spricht von einem Skandal. Messungen der Goethe-Universität Frankfurt hatten ergeben, dass statt der von Solvay angegebenen 56 Kilogramm rund 30 Tonnen des klimaschädlichen Gases SF6 ausgestoßen wurden. Dem Umweltministerium war dies seit dem Jahr 2024 bekannt. Verantwortung dürfe sich nicht auf Abwarten oder Zuständigkeitsfragen beschränken, sagte CDU-Umweltexperte Haser dem SWR. Die Umweltministerin müsse den Landtag und die Öffentlichkeit frühzeitig informieren. Die Grünen weisen die Vorwürfe des Koalitionspartners zurück. An der aus dem Hut gezauberten Sondersitzung merke man, dass eine Wahl bevorstehe, so Fraktionschef Schwarz.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Heute vor einem Jahr wurde Donald Trump zum zweiten Mal zum US-Präsidenten ernannt. Ein Tag, der nicht nur in den Vereinigten Staaten in die Geschichtsbücher eingegangen ist, sondern auch in Berlin. Dort sorgt jede Trump-Tirade nämlich für Stress, weiß unser Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems.
Wenn man lange im Geschäft ist, denkt man ja, man kennt seine Pappenheimer. So ging das bestimmt auch vielen bei Donald Trump. Kennen wir schon, ist anstrengend, aber wird schon irgendwie schiefgehen. Heute, nach einem Jahr Trump Part 2, wissen wir hatten keine Vorstellung, wie anstrengend das wird und wie schief alles gehen kann. Nicht leicht damit umzugehen für die Entscheider hier in der Hauptstadt. Außenpolitiker, Verteidigungsexpertinnen, Industrielle, Entwicklungshilfeorganisationen bis rauf zum Kanzler bedeutet jede neue Pirouette des US-Präsidenten vor allem eines. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Handelskrieg, spontan Militärschläge, alternative Fakten, Grönland-Annexionsfantasien. Donald Trump dreht frei. Ein Jahr nur hat er gebraucht, um die globale Ordnung, das Völkerrecht und den Welthandel über den Haufen zu werfen. Und daraus kann die Regierung in Berlin am Ende nur eine Lehre ziehen. Verlassen kann man sich nur noch auf eins, dass America für Trump immer first kommen wird.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.